Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und heute bin ich nicht allein im Studio. Ich habe mir einen weitgereisten Gast ganz aus der Nähe hierher geholt und wir wollen heute plaudern über die Ankunft von Johann Wolfgang von Goethe 1775 in Weimar, denn da kam er am 7. November früh um 5 an und mein Gast Ursula Krieger aus Gaberndorf, herzlich willkommen, hat sich mit Goethe ganz intensiv beschäftigt.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Frau Krieger, was hat Sie zu Goethe geführt? Sie sind Lehrerin gewesen. Da war natürlich über die Kunst, über die Literatur die Nähe zu Goethe schon quasi vorprogrammiert.
Ja, und die Nähe zu Weimar natürlich mit den vielen Stellen, an denen man vorbeikommt. Und Weimar ist ja im Großen und Ganzen fast wie ein Museum im Grünen. Und man begegnet eben Goethe und auch Schiller auf Schritt und Tritt.
Man muss gar nicht mal lange suchen. Also da gibt es immer wieder Hinweise, wo die beiden gewesen sind. Ja. Und sie haben also da Weltgeschichte der Literatur geschrieben. Die beiden.
Genau.
Kann man so sagen.
Genau.
So, und Goethe kommt also in Weimar. Was hat ihn, was wissen Sie darüber, was hat ihn nach Weimar geführt? Es war ja ein Nest mit 6000 Einwohnern damals gerade und als er ankam, war gerade das Schloss abgebrannt gewesen. Auch keine sehr angenehme Situation und im traurigen Monat November war es, wie Heine später schrieb. Was hatte ihn nach Weimar geführt, Frau Krieger?
Ich denke, diese Einladung von Karl August, das war für ihn schon etwas Besonderes und das wollte er sicher nicht abschlagen und war ja auch ein neugieriger Mensch und Karl August war ja nicht viel älter als er und es entwickelte sich ja dann auch eine lebenslange Freundschaft und
Eigentlich sollte der Besuch nur 2 Wochen dauern, ne? Und dann blieb er aber viele, viele Jahre seines Lebens in Weimar. Können Sie sich erklären, warum diese Nähe zu Karl August, was sie so bestimmt hat?
Also vielleicht auch die gemeinsamen Erlebnisse, die sie hatten. Sie waren ja noch recht jung und sind auch auf Jagd gegangen und sind auch auf den Kirmsen gewesen, in den Dörfern rundum, hatten so manche Erlebnisse auch.
Haben viel Unsinn getrieben.
Ja, und mit Peitschenknallen auf dem Marktplatz und solchen Sachen. Oder es heißt ja auch, sie hätten dann in ein Butterfass eine Katze mit hineingetan und also die wäre dann mit verarbeitet worden und solche Dinge. Ne? Es gibt da sehr viele Anekdoten. Es gibt ja auch ein Anekdotenbuch, wo man diese Dinge dann nachlesen kann, dass es also auch allerhand so Schelmereien gab und natürlich auch ernsthafte Dinge, denn es ging ja auch um Regierungsgeschäfte und um seine Funktion dann, die er in Weimar ausübte und viele verschiedene Tätigkeiten ja eigentlich durchführte.
Und immer wieder von Karl August protegiert wurde, auch mit Geld unterstützt wurde. Ja. Er kriegt dann 2 Häuser und ein fürstliches Honorar, wo also heute einige Geschichtsschreiber meinen, für das, was er getan hat, war das viel zu hoch. Wissen wir nicht, können wir heute nicht mehr einschätzen, aber solche Meinungen gibt es halt. Sie haben sich aber auf den Weg gemacht zu Goethe und haben literarisch eine Begegnung konstruiert, fixiert, aufgeschrieben, von der Sie uns dann erzählen wollen.
Ja, ich war im Goethepark, wollte etwas abschalten, bin an der Ilm entlang gegangen und dachte, ach, jetzt guckst du mal zum Goethe-Gartenhaus und habe mich dort auf eine Bank gesetzt im Garten. Und da kam mir die Idee, erst dort dann an ihn zu schreiben, da er nicht zu Hause war.
Wie immer oder wie meistens.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Ursula Krieger aus Gaberndorf ist heute zu Gast. Autorin, Historikerin, Künstlerin, Wanderin, muss ich jetzt noch sagen, denn sie ist gerade vom Jakobsweg zurück in einer neuen Variante. Und wir hören uns jetzt an, was sie an Herrn Goethe zu schreiben hat.
Historisch-literarischer Spaziergang zu Goethe. Mein Weg führt mich in den Ilmpark. Ob ich dem Herrn Geheimrat einen Besuch abstatte? Herr Rat ist nicht im Garten, nicht im Hause. Verehrter Herr Geheimrat Goethe, fast bin ich untröstlich, Sie nicht in Ihrem Domizile anzutreffen. Begrüße Sie nichtsdestotrotz auf die herzlichste Weise mit meinem Brief aus der Heutezeit und erlaube mir, ein Weilchen in Ihrem Terrassengarten zu verbringen. Herwegs kam ich durch die Seifengasse, Sie wissen schon. Zuvor genoss ich mit Respekt vom Frauenplan aus den Blick auf Ihr Haus, das mancher, der nicht geladen war, wohl gerne von innen betrachtet hätte. Eine Marienkapelle hat vormals am selbigen Platze gestanden. Überdies fand man vor einem Dutzend Jahren eben hier die Gebeine von mehreren Dahingegangenen aus dem 12. Jahrhundert. Und dies vor ihrer Haustüre. Sie hätten wohl mehrfach täglich Ausschau gehalten, wie weit die Bemühungen der grabenden Forscher gediehen wären. Man weiß von Ihnen, Herr Geheimrat, dass Sie gern hinter jegliche Kulisse blickten. Stellen Sie sich nur vor, Verehrerinnen und Verehrer Ihrer Person müssen sich im Sommer zur Reisezeit anmelden, um einen Blick auf Ihren Wohnraum zu werfen. Diese erliegen wohl gar der Illusion, Ihnen vielleicht auf der Treppe oder in Christianes Stübchen leibhaftig begegnen zu können. Im Übrigen, man hat Ihr Anwesen um etliche Räume erweitert. Sie wissen selbst am besten, welch Fülle an Kunstwerken vielerlei Art Sie vereint hatten. Auch bewahrt man ein jegliches Zettelgen von Ihnen hübsch auf. Jedweder Gedanke hat seine Wertschätzung erhalten. Was Sie wohl am meisten interessieren wird, Ihre Schriften sind wohlgeordnet und gesichert im Archive aufbewahrt, das nach Ihnen und Freund Schiller benannt ist. Dies Gebäude neben der bekannten Altenburg würde gewiss Ihr geologisches Interesse wecken. Wurde es doch kurz nach Ihrem Ableben aus Berker Sandstein gebaut. Es thront dort über der recht träge fließenden Ilm, die ihren Weg weitersucht nach Tiefurt, Ihnen bestens als Musenörtchen bekannt. Von hier aus kann man die Ilm begleiten, kommt mit einem Zweirade gut voran, passiert bisweilen wuchtige Sandsteinblöcke, geziert mit Sinnsprüchen, wohlredend aus ihrer Feder. Hier wanderten sie sicherlich vergnüglich von einem Stein zum anderen und bemerkten kaum, dass sie schon in Kromsdorf im barocken Park mit den Steinbüsten und am Renaissanceschlosse angelangt wären. Dort fänden sie auch die steinerne runde Plattform, die bei Ausgrabungen vor gut einem Jahrzehnt unter dem Denkmal für ihren fürstlichen Freund Karl August entdeckt wurde. Diese Fundamentsteine trugen einst den bemerkenswerten Wasserkunsttempel, der vor dem grünen Schlosse aufragte und vom französischen Garten umgeben war. Aber zurück zum Frauenplan. Eingangs der Seifengasse, durch die oft ihr beflügelter Schritt hallte, fand man vor Jahren noch das kleine Café mit Namen Faustina, das bei Ihnen zweifelsohne spezielle Erinnerungen an Ihre Zeit in Rom wecken würde. In eben jenem Café konnte man an den Wänden, recht brav gemalt, Personen ausmachen, die Ihnen nur zu bekannt wären. Christiane, Sekretär Eckermann, Frau von Heigendorf, auch Sie selbst natürlich, zudem weitere Personen, die in Weimar mehr oder weniger fruchtbringend gewirkt haben. Von diesem Café findet man keinerlei Anzeichen mehr. Schweift man weiter durch die berühmte Gasse zum Hause ihrer bisweilen so verehrten Frau von Stein, scheint es, als höre man das Gemunkel der Leute, die sich bis in die heutige Zeit den Kopf zerbrechen über ihre Verknüpfung mit dieser intelligenten Dame. In beweglichen Bildern versuchte man gar, ihr Privatestes aufzuzeigen und der Nachwelt aus ihrem Leben und Lieben Kunde zu geben. Ihre Werke für das Theater erhielten jenen Platz, den sie sich erhofft hatten. An ihrer Unsterblichkeit wirkte zuvörderst ihr Faust wesentlich mit. Selbst an Teil 2 wagte man sich mutig heran, strich der Länge wegen allerhand Passagen, sie wären entsetzt, und erwartete vom Publikum ein andächtiges Durchhalten. Ihre Bedenken, die Verständlichkeit des zweiten Teils betreffend, waren durchaus berechtigt. Nach wie vor wird geforscht, wird gedeutet und gedeutelt. Dramatisch wie in ihren Werken ging es auch in ihrem Leben zu. Wurden sie doch Zeuge des tragischen Todes eines Fräulein von Lasberg, das sich aus verschmähter Liebe in den trüben Fluten der Ilm ertränkte, den Werther in ihrem Beutel. Ihr Diener soll die Ärmste gefunden und in ihr Gartenhaus getragen haben. Tief betroffen von diesem tragischen Geschehen, veranlassten sie zum Andenken an dieses sensible Hoffräulein einen Durchgang aus Travertingestein zu errichten, dessen Stufen den Hang zur Ilm hinunter zu besagter Stelle führen. Im Blick des Steinschen Hauses sitzt die pompeianische Sandsteinbank, deren Halbrund durch Löwenbeine beschlossen ist. Dieser Nachbau ist Ihnen zu verdanken. Sie hatten im legendären Pompeji auf dem Originale verweilt und im Nachsinnen festgestellt, dass an jenem Orte die schönste Katastrophe der Geschichte stattgefunden habe. Von dieser Bank aus wandelt man in kurzer Zeit zur Naturbrücke und über den Fluss. Sie sollen als junger Mensch in diesen Fluten gebadet haben, gar geschwommen sein. Auch heißt es, ein vom Markte kommender Bauer habe sie gar für eine Ilmnixe gehalten.
Radio Frei Stadtgespräch. Ursula Krieger liest heute aus einem Brief an Geheimrat Goethe, den sie selbst verfasst hat und der heute zum ersten Mal im Radio veröffentlicht wird. Frau Krieger, bitte.
Nun leuchtet bereits hell Ihr Gartenhaus herüber. Verwundert hätten Sie vor mehr als einem Jahrzehnt innegehalten und Ihren Augen nicht getraut, hatte man doch in Sichtweise Ihres Gartenhauses akkurat Ihre Behausung samt allem Inventare nachgebildet. Sie würden zu träumen glauben. Einen Steinwurf vom Originale nur entfernt, inwendig hätten sie gar selbst nicht sagen können, in welchem Hause sie wären, so exakt war alles gebildet in Form, Material und Größe. Gewiss würden sie ernsthaft über den Zweck einer derartigen Unternehmung nachsinnen. Aber dies Gedoppel war beileibe ein Magnet, der von fern und aus der Nähe die Menschen lockte. Nun befindet sich in heutiger Zeit Ihr Zwillingsbau in Bad Sulza ward akribisch abgebaut und genau dem Plane nach wieder aufgerichtet. Von Thermalbadbesuchern wird es bestaunt, auch beleben vielerlei Ausstellungen die Räume, die den ihrigen im Weimar Park so identisch sind. Hier im Parke, der im Übrigen ihren Namen trägt, betummelt sich allerhand Menschenvolk. Spaziergänger, Zweiradfahrer, Schulklassen, Ballspieler. Auch liegen Personen im Grase oder auf ausgebreiteten Tüchern, lesen, essen, schauen. Eine Kutsche, wie aus ihrer Zeit herübergefahren, bringt im Moment einige ihrer Verehrerinnen an diese idyllische Stelle und, was ihnen sehr gefiele, der Kutscher ist in der ihrigen damaligen Mode gekleidet und lüftet grüßend seinen Zylinder. Nebenbei bemerkt, es gibt auch Kutscherinnen, was sie sich schlechterdings wohl kaum vorstellen können. Als ich durch das weiße Gartentor geschlüpft und die wenigen Sandsteinstufen zum Hause hinaufgegangen war, stand ich sogleich vor ihrem Hauseingang. Er wird belebt und schönstens geschmückt durch den großen Stern, der sich bildet durch die gelben und rötlichen Flusskiesel in der grauen Pflasterung. Am runden Sandsteintische und den klassizistischen Bänken lasse ich mich nieder. Ein Metallschild an der Lehne weist diese Bank als von einer heutigen Dame als gestiftet aus. Sie sehen, Verehrerinnen gibt es noch immer. Einzeln oder in schwärmerischen Gruppen huldigen diese ihrer Person, lesen gar aus ihren Liebesbriefen vor, gerade so, als wären die schmeichelhaften Zeilen an jene selbst gerichtet. Auch ein vorbeischlendernder Herr seufzte soeben ein »Ach« und bemerkte, welch schönes Fleckchen Erde dies sei. Auch schiene ihm fast die Zeit seit damals stehen geblieben. Ihr Garten wird noch heute durchzogen von den Pfaden, die sie sich erdachten. Durch Stufen verbunden erobern sich diese Wege den Hang und gestatten eine wunderbare Aussicht. So findet man auch jene Stelle, die, durch eine Steintafel besonders hervorgehoben, Charlottens Lieblingsplatz erkennen lässt. Damals allerdings noch durch den Stein des guten Glücks gekrönt, der heute einen anderen Platz im Garten gefunden hat. Von hier aus erkennt man flusswärts am Hügel gegenüber die helle Statue Shakespeares, aufgestellt unterhalb der künstlichen Ruine. Unweit davon erahnt man das ihnen bekannte Tempelherrenhaus. Längst ist das Gebäude eine echte Ruine, denn Krieg, Herr Geheimrat, hat es auch nach ihrer Zeit gegeben. In solch grausige Zeit fällt das Abholzen einer gewissen Eiche auf dem Ettersberge. Man nannte sie nach ihnen Goethe-Eiche, da man bestens wusste, dass sie dort häufig mit Sekretär Eckermann weilten. Jene Eiche stand noch zu einer menschenverachtenden Zeit in einem menschenvernichtenden Lager, welches sie nicht in der Lage wären, sich vorzustellen. Dort wurde der Baum vom Blitz getroffen, dann umgeschlagen. Ein Stück des Holzes ihrer Eiche wurde zum letzten Gesicht eines Häftlings geschnitzt, dessen qualvolle Züge sich ins Holz graben. Ein Künstler, auch seiner Freiheit beraubt, fertigte diese Plastik. Heute noch steht der Stumpf dieses Baumes und wird von Besuchern jener Stätte, die man zum Gedenken errichtet hatte, mit Blumen und kleinen Steinen geschmückt. Von dieser Stelle aus führt ein Pfad durch den Wald bis nach Ettersburg zum Schlosse, das Sie bestens kennen. Man nennt diesen Weg durch den Wald heute Zeitschneise und verbindet auf diese Weise das nur durch die Zeit getrennte Gegensätzliche, das sich nah beieinander befand. Am Südhang des Berges genossen sie gewiss den weiten Blick über das ausgedehnte Tal bis Gelmeroda und den Hexenberg hinüber, auf dem 1673 die alte Glasern verbrannt wurde, da sie ein Mädchen verhext habe. Kannten Sie wohl diese Geschichte? ob sie ihren Blick auch auf die Wüstungen Großroda und Kleinroda rechts und links der heutigen Ettersburger Straße schweifen ließen, ist nicht mehr zu ermitteln. Allerdings soll ihr Dr. Faust in Roda bei Weimar geboren sein. Und mich würde sehr interessieren, ob Sie in dieser Angelegenheit einst Nachforschungen betrieben haben. Eckermann, wussten Sie zu erzählen, dass einstmals ein Binnenmeer die weite Weimarer Mulde füllte und die Möwe kreiste? So konnte Ihr Interesse an Fossilien durch den Kalk des Berges genügend Nahrung finden. Sammelten Sie doch auch Gesteine und gar archäologische Objekte, die vom Bärenhügel auf dem kleinen Ettersberge stammten und bei Führungen für interessierte Menschen heutzutage noch Erwähnung finden. Nun schweift mein Blick über die Ilm hinweg zum römischen Hause, auf den felsigen Abhang gebaut und ihrem Gönner Karl August als Sommerwohnung dienend. Sie bevorzugten jene Stelle auf dem Travertinfelsen mit Blick zu ihrem Gartenhaus und beaufsichtigten die Bautätigkeit für das Domizil ihres Herzogs. In seiner Nähe fanden sie Jahre später in der Fürstengruft inmitten der adligen Gesellschaft ihren Ruheort, direkt neben Freund Schiller, wie man lange Zeit wähnte. Was Schiller betrifft, so würden sie gewiss nicht näheren Umstände der Nachforschungen seine Überreste betreffend erfahren wollen, wiewohl man in heutiger Zeit kein Stäubchen von ihm mehr vorweisen kann. Und was hat man gar ihnen zugemutet? Vor 4 Jahrzehnten hatte man in geheimer Mission ihren Sarg geöffnet, ihre Gebeine entnommen, samt Totenhemd und Lorbeerkranz. Sie hielten diese Aktion für ein Gaunerstück und all dies mit einem Handwagen ins Museum befördert. Da es zu dieser Zeit 2 deutsche Stadtereien gab und die eine nicht wissen sollte, was in der anderen mit ihren Überresten getan wurde, geschah dies heimlich und nicht zur Tageszeit. Ihr Sterbliches wurde nämlich mazeriert, so dass nur die nackten Knochen blieben. Ihr Totenhemd wurde nach Berlin gesandt und aufwendig restauriert. Zusammen mit dem Kranze, der noch bestens intakt war, gelangte alles wieder unbemerkt in ihren Eichenholzsarg. Als diese Aktion später in einem einzigen deutschen Lande ans Tageslicht kam, gab man gar bei Berichten aus aller Welt, die man täglich in bewegten Bildern betrachten kann, einen kurzen Blick frei auf ihr mumifiziertes Gesicht. Ich meinte noch, ihre Züge zu erkennen. Gewiss halten Sie diese Worte aus. Forschten Sie doch selbst, sammelten Schädel, hielten wohl den echten oder vermeintlichen Schädel Schillers in ihren Händen. Das Bubenstück 2 junger Burschen, die sich kurz vor Beendigung der Öffnungszeit in ihrem Hause an der Ilm versteckten, sich einschließen ließen, um eine Nacht in diesem Gemäuer zu verbringen, verursachte in dem Staate, der ihre Person für sich beanspruchte, einigen Aufruhr. Ob diese beiden schlafen konnten, in dem Bewusstsein, dass auch ihr Atem in diesen Räumen aus- und einging, ist nicht überliefert. Das ärgert mich.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Wir verfolgen weiter den Brief, den Ursula Krieger im Geheimen an den Geheimrat Goethe geschrieben hat.
Die Turmuhr des Schlosses schlägt dumpf herüber. Bei ihrer Ankunft im Weimar lag dieses nach dem Brande in Trümmern. Ein großes Entsetzen erfasste auch die Menschen vor einem Jahrzehnt, als ein gewaltiger Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, deren Leiter sie einst waren, unzählige Bücher verschlang. Zu ihrer Beruhigung: die Lutherbibel konnte gerettet werden und das Barockgebäude zeigt sich wieder unbeschädigt. Die kostbaren Bücher, die überlebt haben und zum Teil wiederhergestellt sind, erhielten unter dem Pflaster des Fürstenplatzes eine sichere Behausung. Im Stadtschlosse konnte man vor Jahren eine Ausstellung sehen, die ihnen besondere Freude bereitet hätte. Der Künstler als Poet war diese überschrieben und meinte damit Tischbein, jenen Malerfreund aus ihrer italienischen Zeit. Gewiss erinnern Sie sich an das Bild, das Tischbein in ihrer gemeinsamen Wohnung in Rom fertigte, auf dem sie in Rückenansicht mit Kniebundhose und Schnallenschuhen zu sehen sind, da sie aus dem Fenster auf die Gasse blicken. Das weit größere Bild von Tischbein, in jener Weimarer Ausstellung leider nicht zu betrachten, zeigt wiederum sie, majestätisch hingelehnt auf die antiken Steine, ernst unter dem breitkrempigen Hute hervorsehend. Hingegen wäre zu bemerken, dass auf jenem Bilde, dem Anschein nach just zu ihrer Zeit bei der Fertigung des Schuhwerkes die Unterscheidung in rechten und linken Schuh vernachlässigt wurde, obschon die alten Griechen und auch vorzeitliche Menschen diesen Unterschied zu beherzigen wussten. Zudem scheinen ihre Schuhe auf dem Bilde etliche Nummern zu klein geraten, wenn man ihren stattlichen Körperbau berücksichtigt. Schlechterdings ist doch von ihnen bekannt, dass sie nie gezwungen waren, auf kleinem Fuße zu leben. Überdies waren sie wohl gut zu Fuß und auf Schusters Rappen des Öfteren unterwegs. Man tut es ihnen auf einer gewissen Strecke von Weimar nach Großkochberg übrigens nach und wundert sich über ihren flotten Schritt über die Dörfer Vollersroda, Buchfahrt, Saalborn, Schwarza, Hochdorf und Neckaroda hin, hatten sie doch nicht das Vergnügen wie die heutigen Wanderfreunde, die unterwegs mit Bohle sowie Kartoffelsalat nach ihrem Rezepte beköstigt werden. Ein rüstiger Wanderer benötigt 7, auch 8 Stunden nach Kochberg. Sie hingegen notieren im Sommer 1777. Ich habe mich gestern herausgeflüchtet, bin um 5:30 zu Fuß von Weimar abmarschiert und war 9:30 schon hier, da alles schon verschlossen war und sich zum Bettgehen bereitete. Denken Sie nur, Herr Geheimrat, in und um Weimar sind Sie stets in aller Munde, sei es in der Werbung für Thüringer Würste, als Barometer, auch als Akteur in neuzeitlichen Stücken sowie scherzhaften Dingen, die man erwerben kann. Eine geballte Faust zum Beispiel, Sie verstehen. Und gar Ihre Geburtstage. Da sollten Sie leibhaftig vor Orte sein und in jedem Jahr laden sich Ihre Verehrerinnen und Verehrer selbst ein. In Ihrem Hause wird musiziert, man schreitet umher, genießt kleine Häppchen, flaniert in ihrem Garten bei Kerzenschein, hört wohl auch diese oder jene Rezitation, selbstredend aus ihrer Feder, schaut umher, ob man auch gesehen werde. In gepflegten Gesprächen finden auch sie ab und an Erwähnung. Gewiss ist dies auch im Residenzcafé in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schlosse der Fall. Kann man doch seit ihrem 100. Todestag in einem hinzugewonnenen Zimmer vom sich anschließenden Hause, in dem sie ihre erste Weimarer Wohnung genommen hatten, gar in ihrer damaligen Stube sitzen und allerlei Geselligkeit genießen. Was wäre nun Weimar ohne sie und Freund Schiller? Sie ahnen, ein verloren Provinzstädtchen, in dem die Thüringer Klöße neben der wohlbekannten Thüringer Bratwurst an vorderster Stelle wären. Ehe ich's vergesse, sicher sollten Sie wissen, dass in einem Schreibwerke welches vor wenigen Jahren erst die Leser verblüffte, in Erwägung gezogen wurden. Frau von Stein hätte in ihrem Leben gewissermaßen nur eine Statistenrolle eingenommen, um ihnen und ihrer Fürstin Anna Amalia Freiraum zu schaffen. Denken Sie nur, aus etlichen Briefen will der Autor dies herausgelesen haben und wirbelte mit seiner Erkenntnis im Musenörtchen gehörig Staub auf. Nun, mich umflattern Justament Kohlweißlinge. Auch ein Faunauge fordert Beachtung. Und der Duft von Waldmeister zieht herüber. Dotterblume und Löwenzahn leuchten. Soeben schneit mir ein leichtes Lüftchen die Kirschblüten der auf der Höhe stehenden Bäume auf mein Blatt. Ich nehme dies als gnädige Antwort von Ihnen.
Radio Frei Stadtgespräch. Liebe Frau Krieger, vielen Dank für diese Lesung. Wenn ich Sie jetzt so anschaue, Sie haben einen Brief an Goethe geschrieben. Sie würden sich sicher wahrscheinlich auch zutrauen, jetzt aus der Sicht von Goethe zu antworten.
Vielleicht. Ich kann das jetzt noch nicht beantworten, aber ich mache mir Gedanken drüber.
Das wäre doch jetzt mal reizvoll. Ja. Zu sehen, was er, aber das ist natürlich auch schwierig, jetzt in seine Gedankenwelt unserer Zeit hinein zu projektieren. Das ist nicht ganz unproblematisch. Ne?
Aber da fällt mir ein, ich war ja jetzt wieder auf dem Jakobsweg und habe im Stadtgebiet von Santiago de Compostela ins Pflaster eingeritzt gefunden. Europa ist auf der Pilgerschaft entstanden. Goethe.
Mhm. Also auch da im fernen Spanien sind Sie ihm begegnet. Also genau. Wahrscheinlich ist er neben Ihnen hergelaufen.
Nicht so direkt, aber da musste ich dann doch an ihn denken und habe auch noch eine andere Pilgerin auf diese Inschrift aufmerksam gemacht, denn es stand nicht Goethe dabei, aber ich wusste, dass es von ihm ist. Mhm. Ne? Und das war nochmal wie eine Überraschung eigentlich, das dort zu finden.
Vielen Dank für diesen Einblick in den Briefwechsel mit dem Geheimrat, den Sie heute hier veröffentlicht haben. Ich hoffe, aber ich habe gemerkt beim Lesen, das hat Ihnen auch viel Spaß gemacht, da ihn auf diesen Spaziergang zu begleiten und ihn auf die Neuerungen hinzuweisen oder die Erkenntnisse, die man in der Zwischenzeit seit seinem Tod 1832 gewonnen hat, was da dazugekommen ist. Ja. Und vieles hätte ihn wahrscheinlich auch interessiert, das haben Sie treffend bemerkt.
Ja, und manchmal frage ich mich auch, was würde wohl Goethe jetzt zu dieser oder jener Sache, Aktion und was würde er wohl dazu jetzt sagen oder denken oder auch schreiben?
Das ist sicherlich, bleibt der Fantasie vieler nachfolgender Autorinnen und Autoren noch überlassen, sich damit zu beschäftigen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke für das Lesen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.
Vielen Dank auch.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, dann mit einem Nachhaltigkeitsreport. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.